Ganz herzlichen Dank für die Einladung und dass wir gemeinsam hier sein wieder dürfen, mit euch gemeinsam diesen Gottesdienst zu feiern. Und ich bedanke mich recht herzlich auch für die Warmherzigkeit, die ich immer wieder hier erleben darf, dass man hier willkommen ist, dass man hier ist, sein darf und einfach es genießen darf. Ich will euch eine Frage stellen, um zu prüfen, ob ihr noch mit wach seid oder schon dabei seid, vielleicht im Gedanken abzugleiten. Wer von euch ist heute das erste Mal hier? Wer ist heute das erste Mal hier? Aha, okay. Wer ist heute das erste Mal hier? Also der, ja, ich merke, alles klar. Wunderbar, jetzt könnt ihr mich folgen. Jetzt kommt die zweite Aufgabe. Jetzt muss ich euch nochmal wach halten. Und jetzt geht's Kopfrechnen. Schule ist in den Ferien, aber Kopfrechnen sollte nicht in den Ferien sein. Okay, mathematische Aufgabe. 1 + 1 plus eine weitere 1 plus eine weitere 1 und noch eine 1. Sind wie viel? 5. Sind wir uns sicher? 5. Und jetzt nehmen wir diese 5 und ziehen 1 davon ab. Wie viel ist es dann? 4. Sicher. Die Überschrift der Predigt lautet heute 5 - 1. Will nicht. Da kommt sie. Ist gleich 5 - 1 ist gleich 0. Vielleicht denkst du, irgendwas stimmt hier nicht. Doch, die Zahl, das stimmt, die Formel stimmt. Und ich will mit euch heute Morgen darüber nachdenken und diese Formel auflösen. Wie kann das sein? Wir haben ja gelernt in der Schule, 5 - 1 ist 4, aber hier steht eine 0. Vielleicht denkst du, Mathematik war nicht ganz mein Lieblingsfach gewesen. Ich habe sie auf Deutsch geschrieben. 5 - 1 ist gleich 0. Und wir wollen gemeinsam heute Morgen darüber nachdenken. Was hat es mit sich? Ich nehme euch mit in den ersten Brief, den Paulus geschrieben hat in die Korinther. Paulus richtet diesen Brief an die Gemeinde in Korinth, weil er die Gemeinde gut kannte. Korinth war in einer Antike eine sehr bedeutende Hafenstadt, in der es viele Tempel griechischer und römischer Götter gab. Es war ein großes Wirtschaftszentrum und strategisch war es eine sehr gute Stadt gewesen und die Paulus angesteuert hat, um dort seine missionarischen Tätigkeiten auszuüben. In Korinth verbrachte er 1,5 Jahre in dieser Stadt und dabei lernte er viele Menschen kennen. Und was tat er wohl in dieser Stadt? Er erzählte von Jesus. Das war sein Hauptanliegen gewesen, in dieser Hafenstadt Menschen von Jesus zu erzählen. Einige von ihnen wurden Nachfolger. Und so bildete sich eine Gemeinde dort. Weitere Details können wir zu Hause in der Apostelgeschichte nachlesen. Apostelgeschichte 18 können wir feststellen, wie sich diese Gemeinde dort entwickelt hat. Und im Ganzen stimmt man mit Paulus überein, wenn man an seiner Person festhält und sagt, Paulus war der erste große Missionar gewesen. Wenn es im Aussendungsgottesdienste geht, so wird immer Paulus als das Vorbild genannt. Und niemand streitet das ab. Er war ein sehr großer Gelehrter gewesen und sicherlich ein sehr guter Lehrer gewesen. Er war ein Evangelist gewesen. Und er war ein Glaubensheld. Und niemand streitet das ab. Und mit Paulus seine Briefe und seinen lebenslangen geistlichen Dienst schenkte Gott seiner Gemeinde ein Vorbild. Ein liebevollen Vorbild. In der ganzen Heiligen Schrift wird nirgends so klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Liebe für die Gemeinde und der Unterweisung unverzichtbar ist. Kein anderer Schreiber des Neuen Testaments sprach mehr über die Liebe und lieferte mehr praktische Beispiele für christliche Leidenschaft als Paulus. Nun, wir befinden uns im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Und die Bibelkenner unter uns wissen, 1. Korinther 13, das hat so eine Überschrift, das etwas mit Liebe zu tun. Vielleicht erinnerst du dich an einer Hochzeit, da wurde auch 1. Korinther 13 zugrunde gelegt. Wir haben eben gehört, 1. Korinther 11, da ging es ums Abendmahl. Um 12 geht es um Gaben und in 13 geht es um die Liebe. Sicherlich schrieb Paulus nicht diesen Kapitel 13, weil es eine Hochzeit in Korinth anstand und sie haben sich die Frage gestellt, was sagt man zu einer Hochzeit, welchen Text wählt man der und sagt, du Paulus, ich schreibe dir den Korinther 13, den kannst du lesen, der passt immer. Wisst ihr, es ist interessant, Kapitel 13 hat auch 13 Verse. Und die Zahl 13 wird heute sehr negativ bewertet. Kaum einer wagt sich, die 13 auf seinem Rücken zu tragen. Kaum ein Hotelzimmer hat die Zahl 13, das Zimmer Nummer 13. Und wenn du demnächst in den Flieger steigst, schaust du mal genau hin, ob du die Zahl 13 findest, die Reihe 13. Sie wird ausgeblendet. Aber in der Heiligen Schrift wird die 13, die trifft den Nagel auf den Kopf, weil es geht darum, um die Liebe. Und Paulus schrieb das nicht, weil es eine Hochzeit anstand, wie ich eben sagte, sondern Paulus schrieb diesen Kapitel 13 nach einem Streit über geistliche Gaben in der Gemeinde von Korinth. Um die falschen Ansichten der Gemeinde über die Geistesgaben und ihre insgesamt selbstzerstörerischen Verhalten zu korrigieren, versprach Paulus den Korinthern. Er sagt in Kapitel 12 am Ende, und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Sicherlich war die Gemeinde in Korinth nicht verkehrt. Sie hatte gute Absichten gehabt, haben auch nicht alles verkehrt gemacht, weil sonst würde er sagen, ich zeige euch einen anderen Weg. Sondern er sagt, und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Und diese Aussage, noch besseren Weg, sagt, dass man schon auf dem richtigen Weg ist und noch etwas feinjustiert. An einer Stellschraube dreht und sagt, es gibt noch den besseren Weg, den man wählt. Ja, also besser ist eine Steigerung von gut. Ihr seid gut, aber ich will euch noch einen besseren Weg zeigen. Und deswegen diese Überschrift, 5 minus 1 ist gleich 0, damit das in eurem Kopf sich etwas einprägt. Und das wollen wir gemeinsam uns betrachten. Lass uns mal gemeinsam den Bibeltext lesen, 1. Korinther 13, die ersten drei Verse. Wenn ich in allen Sprachen der Menschen und Engel redete, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagungen habe und alle Geheimnisse und Erkenntnisse weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetzen, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich in all meinen Haben zu Speisung austeile und wenn ich mein Leben, mein Leib hingebe, damit es verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Paulus beginnt diesen Abschnitt und er sagt, wisst ihr, liebe Gemeinde in Korinth, ihr seid super. Es funktioniert, ihr seid organisiert, strukturiert. Und er sagt, wisst ihr, wenn ich diese himmlische Sprache spreche, jetzt frage ich mich, wer weiß, welche Sprache werden wir im Himmel sprechen? Die Plattdeutschen meinen, es wird Plattdeutsch gesprochen im Himmel. Die Engländer meinen, es wird Englisch gesprochen, weil das Wort Englisch beinhaltet. Niemand weiß, ne? Ein Rabbi ging mal auf dem Roten Platz in Moskau und lernte Hebräisch. Er subrierte und studierte und laut wiederholte und ihm hielt ein Polizist an und fragte, was machen Sie da? Ja, ich lerne die hebräische Sprache. Ja, warum denn? Ja, wenn ich in den Himmel komme, dann kann ich sie wenigstens. Man sagt ja, ja, und was machen Sie, wenn Sie nicht in den Himmel kommen, in die Hölle kommen? Er sagte, ja, die russische Sprache kenne ich. Und somit geht es um die himmlische Sprache. Und Paulus nimmt dieses auf und sagt, Leute, wenn ich die himmlische Sprache sprechen würde, ich würde sie in Zungen reden und ich würde sogar die Engelssprache sprechen. Und er greift dieses auf, weil die Gemeinde in Korinth danach trachtete, eine Sprache zu sprechen, die niemand verstehen möge. Die geistlichen Gaben sollten zur Erbauung, zur Einheit des Leibes der Gemeinde dienen. Doch die Begeisterung der Korinther über die übernatürlichen Gaben des Zungensreden verursachte in der Gemeinde nur Stolz und Streit. Die Korinther gebrauchten ihre Gaben zu eigener Befriedigung. Und dies führte zu einer Spaltung der Gemeinde. Es waren unterschiedliche Ansichten gewesen und es war Unruhe. Um diesen Irrtum zu korrigieren, nimmt Paulus mal an und sagt, liebe Gemeinde, ich bin der begabteste Zungenreder. Ich kann die Engelssprache sprechen und das, was ich sage, werden alle verstehen. Keiner wird missverstehen, sondern alle werden es verstehen. Sicherlich würde so eine Gabe die Korinther beeindrucken und sagen, wow, endlich einer, der etwas sagt und das stimmt, man kann nichts hinzufügen, man kann es nicht missverstehen. Er greift das auf und stellt diesen Mittelpunkt und sagt, liebe Gemeinde, was wäre es, wenn ich diese mächtige Sprache sprechen würde, die eindeutig ist? Zweitens führt er auf und sagt, liebe Gemeinde, was wäre es, wenn ich die Gabe der Prophetie besäße? Und zwar so vollkommen, dass ich alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse wüsste. Und er würde auf alle Fragen eine Antwort haben. Als ich in der Bibelschule war, da sagte ein Lehrer uns, ihr könnt mich alles fragen, auf alle Fragen habe ich eine Antwort. Und ich dachte, wow, was ist das für ein Mensch? Und er sagte, wisst ihr, doch die meisten Antworten werden lauten, ich weiß es nicht. Und Paulus greift dieses auf und sagt, stellt ihr vor, dieser Paulus besäße diese Gabe. Er wäre ein wandernder Lexikon, danke. Ein Lexikon und sogar Sprechendes. Ha, vielleicht sagst du, haben wir heute auch. Man zückt das Handy und fragt, Siri, erzähl mir was. Wie ist das Wetter auf den Malediven oder morgen, wie wird es sein? Und zu der Zeit sagt Paulus, ich wäre so ein sprechendes Lexikon gewesen. Und wisst ihr, manche Leute in dieser Gemeinde, sie stellten ihren intellektuellen und ihre theologische Überlegenheit zur Schau. Sie sind sehr stolz darauf, dass sie vieles wissen und sind redegewandt. Und dieser Stolz, dieses Problem wurde in Korinth sichtbar. Manche Gläubige waren aufgrund ihres Wissens arrogant und prallten vor lauter Selbstgefälligkeit. Sie wollten wegen ihrer prophetischen Erkenntnis und großer Weisheit bewundert werden. Auf andere Mitglieder der Gemeinde schauten sie so herab und sagten, was willst du? Du hast noch nicht mal studiert, du hast noch mal die Schule abgeschlossen. Mein Wissen, ich bin begabt, schau mal. Mit ihrem Hochmut über ihre Erkenntnis versetzten sie den Leib der Gemeinde, verletzten sie das Ganze. Und wenn man 1. Korinther 8 aufschlägt in den ersten Versen, da heißt es, denn wir alle haben Erkenntnis. Und die Erkenntnis, was macht sie? Sie bläht auf. Erkenntnis bläht auf. Drittens greift er auf und sagt, liebe Gemeinde in Korinth, was nützt es, den risikobereiten Glauben zu haben? Er stellt sich vor und sagt, er sei der größte denkbare Gabe, die er besäße, mit der er sogar Berge versetzen könnte. Er könnte sagen, dieser Berg, dieser Haufen, setz dich mal rüber auf dieser Seite. Wie Abraham würde er Gott das Unmögliche zutrauen, Wunder zu vollbringen. Er sagt, lieber Zuhörer, wie wäre es, ich wäre ein machtvoller Beter, ein geistlicher Draufgänger, so eine Art Georg Müller, der von allen bewundert und bestaunt wird, aber niemand mit ihm tauschen würde wollen. Oder er sagt, ich wäre ein David, ein mutiger Kämpfer, der gegen die Philister zieht und gegen diesen Riesen Goliath, um ihn zu töten. Und er sagt, diese Mächtige geistliche Gaben wären jedoch nur ein Mittel, um sich selbst groß zu machen. Und für andere Menschen wäre dieser wertlos gewesen. Viertens greift er auf und sagt, euch geht's so gut. Und stellt euch mal vor, wie es wohl wäre, wenn ich meinen ganzen Besitz, was ich habe, was ich zurzeit besitze, sei es in Gegenständen oder auf meinem Konto, all mein Vermögen, all meine Möbel, mein schönes Auto, die wertvollen Dinge, meine Goldkette, meine Ringe, alles würde ich den Armen schenken. Ich würde es einfach hingeben, ohne Gegenleistung. Ich packe das zusammen und gebe es ab. Er gibt alles weg, um vollkommen arm zu sein. Natürlich wäre das eine außergewöhnliche, außerordentliche, selbstlose Tat. Würde nicht allein das schon eine Art Liebe zum Vorschein bringen? Nicht unbedingt. Paulus macht deutlich, wir kommen später noch darauf zu sprechen, dass sogar die selbstlose große Tat getan wird und es nützt nichts. Absolut nichts. Schließlich greift Paulus auf und sagt, was wäre es, wenn wir ein aufopferndes Leben führen würden? Wenn er als Märtyrer sterben würde, er opferte sich für Christus und übergibt seinen Körper dem Schmerz der Flammen des Feuers. Andere Gläubige würden durch so ein Opfer natürlich ermutigt werden, treu im Glauben zu bleiben, und es würde sie zu einer großen Hingabe inspirieren. Die Menschen, die nicht an Gott glauben, für die wäre es natürlich ein machtvolles Zeugnis des Evangeliums geworden. Aber Paulus weist darauf genau hin und sagt sogar, dass das Leiden und das Märtyrium für Christus aus falschen Motiven heraus geschehen können. Einige Menschen sind sehr stolz darauf, ihren Glauben zu leiden. Andere wollen mit dem Tod als Glaubensheld in die Geschichte eingehen. Am Anfang des Christentums war das Märtyrium manchmal ein Mittel, um berühmt zu werden. Und ein Historiker bemerkte dazu und sagte, schon bald wurden allen Christen klar, dass mit Märtyrium für außergewöhnlichen Ruhm und Ehre verbunden war. Und Paulus zählt diese großen Dinge auf, diese himmlische Sprache, Erkenntnis, risikobereites Glauben, also Glauben, der Berge versetzen kann, alles hingeben, an nichts sich zu binden, selbst sein Leben dahin zu geben. Nun, wir haben jetzt diese fünf Dinge betrachtet und haben festgestellt, sicherlich gibt es noch eine ganze Reihe mehr. Paulus könnte weiter aufzählen, aber er befasst sich mit diesen fünf Dingen, damit wir sie gut an unserer Hand merken können. Und sagen können, was nützt mir eine Handvoll, wenn es etwas gibt, was diese handvolle Sache wertlos macht. Und er greift auf und sagt, liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, es gibt eine Sache und das ist eins, nur eine Sache. Er sagt, ohne Liebe macht sogar die himmlische Sprache nur Lärm. Er sagt, es ist wie eine Schelle, die klingt. So ein Hohlkörper. Es bringt nichts. Paulus sagt, dass nicht nur die himmlische Sprache Lärm macht, sondern dass er selbst ein hohlendes, schallendes Geräusch ist. Und er sagt, ohne Liebe wäre das, was er sein sollte, nichts. Als Christ, als Nachfolger würde ihm deutlich etwas fehlen. Und es würde nicht gemäß dem besseren Weg leben, weil er ein liebloser Zungenredner wäre. Er würde die Gabe des Zungenredens benutzen, um sich selbst groß zu machen und nicht, um die Gemeinde zu erbauen, was die Voraussetzung ist oder die eigentliche Absichten sind, eine Gemeinde zu erbauen. Er sagt, liebe Gemeinde, mein Reden würde nur Lärm machen, wenn es nicht in Liebe geschieht. Er greift weiter auf und sagt, ohne Liebe ist alle Erkenntnis nutzlos. Erkenntnis ohne Liebe bläht Menschen auf und verwirrt ihren Verstand. Wenn du demnächst mal auf die Waage steigst und merkst, du hast ein paar Kilo zugenommen, vielleicht ist das Erkenntnis, die dich aufbläht. Ich meine es ernst. Wisst ihr, manchmal denken wir und schieben so Dinge und meinen, ja, wir haben doch etwas erkannt. Aber wenn diese Erkenntnis nur andere herabsetzt oder abwertet, dann ist etwas passiert, wo die Liebe verdrängt wurde. Und er sagt Paulus, dass ohne Liebe er gar nichts wäre. Eine geistliche Niete. Auch wenn er vollkommene Erkenntnisse besäße, er betont, dass einige lieblose Propheten, ein liebloser Gelehrter oder Lehrer für die Gemeinde Gottes wertlos ist. Und durch die Kirchengeschichte sehen wir, durch die Jahrhunderte hindurch waren liebloser Glaube und liebloses Predigen verantwortlich für manch so eine Tragödie in der Gemeinde. Es wurden sogenannte Ketzer verbrannt und die ernsthafte Suche nach der Wahrheit wurde unterdrückt. Durch Lieblosigkeit entbrannte heftige Kontroverse, die alles schlimmer machte. Und am Ende behandelten sich die Christen untereinander auch sehr schlecht. Eine ähnliche Beobachtung macht auch George Sweeting, ein ehemaliger Präsident des Moody Bibles Instituts, und er sagt, ich bin zutiefst enttäuscht, dass es Menschen gibt, die sich mehr um die verborgenen Geheimnisse der Bibel kümmern, als um die Menschen in Not. Christen machen sich oft zu viel Gedanken über die verborgenen Wahrheiten in der Bibel und haben für schwierige Menschen zu wenig Liebe übrig. Ich stelle immer wieder fest, gerade wo ich etwas mehr als im halben Jahr im Dienst des Ältesten stehe, dass ich immer wieder konfrontiert werde mit den Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Wann kommt der Herr Jesus? Und das brennt so den Leuten unter den Nagel, weil sie so unsicher sind und wissen nicht und wollen von mir eine Antwort haben. Und sage ich, schaut mal, das ist doch ein Trugschluss. Nehmen wir mal an, das würde schwarz auf weiß stehen. Würden wir doch nicht glauben, oder? Es steht so viel schwarz auf weiß in der Bibel. Geht hin, mache zu Jüngern, lehrt sie, tauft sie. Was machen wir? Ja, das müssen andere tun. Nein, das musst du auch tun. Wenn Jesus der Hirte ist der Gemeinde, so sind wir die Schafe, sagt er. Und jetzt meine Frage an euch. Wer gebiert die Lämmer? Der Hirte oder die Schafe? Also merken wir, Verantwortung liegt bei uns. Nicht nur immer bei den Ältesten. Die haben die Aufgabe, die Gemeinde zu weiden, zu leiten, zu führen. Aber wir als Mitglieder haben auch eine Aufgabe, Menschen zum Glauben zu führen, ihnen in Liebe das Wort Gottes näher zu bringen, die rettende Botschaft zu vermitteln. Nur in Verbindung mit der Liebe kann die Erkenntnis gemäß den besseren Weg sein. Nur in Verbindung mit Liebe kann Erkenntnis sich vermehren, kann erbaulich sein. Und Paulus zählt eine ganze Reihe auf in Epheserbrief Kapitel 4 über die Gaben, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Einige als Apostel, als Propheten, als Evangelisten, als Hirten, als Lehrer. Wozu? Zur Vollkommenheit, dass man zu einem guten Strauß wird. Nicht, dass einer sagt, oh, ich bin der Beste und du bist hier gar nichts. Ohne Liebe ist ein risikobereiter Glaube wertlos. Er sagt, das risikobereite Glaube oder dieser Glaubensdraufgänger ist ohne Liebe wertlos. Einige der Wundertäter im Fernsehen behaupten, dass ihr Glaube unmögliche Dinge vollbracht hat. Aber sie sprechen mehr über das Geld und über den Erfolg und über sich selbst als über die Menschen, denen sie geholfen haben. So wie die Pharisäer, die sich selbst zur Schau stellten und wollten nur von den Menschen gesehen werden. Wisst ihr, es gibt Menschen, denen es gefällt, von anderen gelobt zu werden und als geistliche Helden gehalten zu werden für die großen Taten, die sie vollbringen. Und sie benutzen ihre wunderbare Gabe des Glaubens, um sich selbst und nicht den Leib Christi zu fördern. Es ist kein Wunder, dass Paulus so nachdrücklich betont, dass solch eine mächtige Gabe ohne Liebe nichts wert ist. Ohne Liebe ist ein Christ in seinem Glaubensleben auf dem falschen Weg. Aber Glaube, verbunden mit Liebe, baut den Leib Christi auf und bringt ihn auf dem königlichen, besseren Weg. Er sagt, ohne Liebe ist alles Geldspenden an den Armen zwecklos. Selbstaufopferung kann aus Eigeninteresse geschehen. Vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte von Hananias und Sapphira in der Apostelgeschichte. Sie zeigt uns, dass dieses Paar hatte die Absicht und haben alles verkauft, ihr Eigentum, das ganze Geld und gaben es den Aposteln für die Armen. Und doch stellt es sich heraus, dass sie diese Tat ohne Liebe taten. Ihre Sorge galten nicht wirklich den Armen, sondern sich selbst. Sie liebten weder Gott noch den Nächsten. So wie jene Pharisäer, die Jesus in der Bergpredigt verurteilte, weil sie ihre Taten herumposaunten, opferte auch Hananias und Sapphira nur, um in der Gemeinde angesehen zu werden. Sie sagen, hey, schau mal die Leute an. Die haben ihr ganzes Vermögen gegeben. Aber in Wirklichkeit wollten sie sich ihren Image damit steigern. Sie gaben den Armen jedoch ohne echte und innere motivierende Kraft der Liebe. Somit nutzte ihre Opfergabe nichts. Obwohl sie den Armen Geld gaben, waren sie geistlich bankrott und Gott lehnte dieses Geschenk ab. Daher sagt Paulus auch, wenn er seinen ganzen Besitz, alles was er hat, sein Vermögen abgibt, aber keine Liebe hätte, wäre es sinn- und nutzlos und für die Ewigkeit völlig ohne Wert. Trotz diesem großen Opfer wäre er ein geistlich bankrotter Mann und er würde nicht andere Menschen damit helfen können, sondern sich selbst nur verherrlichen. Wird jemand hingegen von der Liebe getrieben, um die Not der Armen zu lindern, dann profitiert jeder von diesem Geschenk. Genau diese Liebe war es, die den Herrn Jesus Christus motiviert, seinen ganzen himmlischen Reichtum aufzugeben, um sich selbst uns Armen anzuschließen. Aus diesem Grund hat Gott ihm auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen steht. Und Jesu Opfergabe entsprach diesem besseren Weg. Ohne Liebe ist das eigene Leben zu opfern sinnlos. Wisst ihr, Gott freut sich über kleine Dinge. Im Matthäus-Evangelium sagt er, und wenn ihr nur einem Kleinen ein Glas Wasser anreicht, so hat es einen großen Wert in seinen Augen. Fangen wir bei kleinen Dingen an. Lass uns in kleinen Dingen anfangen zu üben, zu geben. Natürlich wollen wir große Dinge, so veränderte, gewaltige Dinge. Aber wenn wir im Kleinen nicht treu sind, wenn wir die kleinen Dinge übersehen. Und so stellten wir fest, einige Menschen sind sehr stolz darauf, ihren Glauben zu leiden, aber haben noch nie jemandem über Jesus was erzählt. Sie lassen sich beschimpfen, beleidigen, aber machen nicht den Mund auf, um von Jesus Christus, von seiner Liebe weiterzugeben. Und so ist die mathematische Formel für uns aufgestellt. Was nützt es dir, die 5 Gaben zu haben und die Liebe fehlt? So ist es 0. Stellen wir uns einmal diesen Moment vor, was die Korinther gedacht haben müssten, als sie zum ersten Mal Paulus seine Worte hörten, als die bei dem Gemeindetreffen öffentlich vorgelesen wurden. Sie konnten es wahrscheinlich nicht glauben. Die Botschaft von Paulus stand im totalen Gegensatz zu ihrem Denken und zu ihrem Verhalten. Genauso wie diese Formel. Mathematisch gesehen ist sie falsch. Aber es gibt noch die göttliche Mathematik. Und die sagt, 5 Gaben ohne Liebe ist gleich 0. Ihnen fehlte diese Liebe und sie merkten es nicht einmal. Ihre Erkenntnis und ihre wundersamen Gaben hatten sie verführt und Stolz hatte sich eingeschlichen. Carson, ein Bibelausleger und Professor des Neuen Testaments, nennt Paulus seine Gedanken in diesem Abschnitt die göttliche Mathematik. Gemäß der göttlichen Mathematik ist 5 minus 1 gleich 0. Und Georg Sweeting sagte, alle Gaben minus Liebe gleich 0. Ich möchte etwas praktischer werden. Wir haben festgestellt, dass die meisten heute das erste Mal hier sind. Somit ihren Kopf wieder einschalten. Vielleicht hast du ein Blatt Papier zur Hand, einen Stift oder deine Gedanken. Und ich möchte, dass ihr Folgendes tut. Schreib in deinem Gedanken oder in deinem Blatt Papier eine ganze Reihe Nullen auf. Vielleicht sind es 6, 7, 8 Nullen, die du gerade in deinem Gedanken feststellst. Und jetzt summiere das Ganze. Was kommt das Ergebnis raus? 0. Auch wenn du 1000 Nullen auf dein Blatt schreibst und die summierst, kommst du immer wieder auf 0. Und jetzt schaut mal, was passiert, wenn wir eine positive Zahl davor stellen. Jetzt hast du ein Problem bei so vielen Nullen. Jetzt weißt du nicht mehr, was für eine Zahl das ergibt, ne? Merken wir, und das ist einfach zu verdeutlichen, dass wir es sehen. Und genauso ist es mit unseren Gaben. Die Gaben ist ein Geschenk. Und es können eine ganze Reihe sein. Es kann aber auch nur eine Gabe sein. Ich sage immer wieder, ich bin ein Mann, ich kann nur eine Sache und das nicht gleichzeitig. Und wenn das noch nicht mal ohne Liebe geschieht, so ist es auch 0. Ach, nehmen wir mal an, du hast eine 0. Vielleicht sagst du, 3 Gaben. Wir beschränken das mal und stellst davor die positive Zahl 1 davor. So hast du auf einmal keine 0, sondern 10, 100, 1000-fach. So stellt die Null auf unserem Blatt dar, ohne Liebe haben wir keinen einzigen Wert. Und auch wenn wir davor eine positive Zahl stellen, so wird sie groß, hat es eine gewisse Bedeutung. Ohne Liebe bleibt unsere besten Gaben und höchsten Leistungen für die Gemeinde und vor Gott letztendlich fruchtlos. Nach Paulus seinem Gedankengang gibt es nichts, was einen dauerhaften geistlichen Wert hat, wenn es nicht aus Liebe geschieht. Und schaut mal, was passiert am Ende des Kapitel 13. Es ist etwas Gewaltiges dort. Zwölf und 13 möchte ich mit euch gemeinsam noch lesen. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber vom Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich Stückwerk, dann aber werde ich erkennen, gleich wie er erkannt bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Ja, Glaube, Hoffnung, Liebe, alle drei. Und dann sagt er doch, die größte aber von diesen ist die Liebe. Woran misst ihr diesen, dass die Liebe so einen hohen Stellenwert hat? Es sind ja drei aufgezählt, aber die Liebe das Höchste. Was gibt Ihnen den Anlass zu sagen, dass die Liebe über allen die höchste ist? Hat jemand vielleicht eine Antwort darauf? Amen. Schaut mal, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden, müssen wir da noch glauben? Nein, der Glaube hört auf. Wenn wir dort ankommen, woran wir geglaubt haben, müssen wir noch hoffen, dass es uns besser gehen wird? Auch das wird nicht mehr nötig sein. Was bleibt am Ende? Die Liebe. Merken wir, worauf es ankommt? Und jetzt ist meine Frage an uns alle, noch an mich persönlich. Wenn ich es nicht schaffe, hier die Liebe zu praktizieren, wie will ich das im Himmel dann wieder gut machen? Liebe hört niemals auf. Sie ist unendlich, geht in der Ewigkeit weiter. Er beschreibt es in diesem Vers, irgendwann hört alles auf, weil wir glauben Stückwerk, wir hoffen, das hört auf, aber die Liebe bleibt über all dem bestehen. Ich möchte dich ermutigen, in deinem Glaubensleben voranzukommen, deine Gaben, die du bekommen hast, einzusetzen, davor die Liebe zu setzen. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich mit jungen Leuten spreche, die sich vorbereiten auf die Ehe, vieles wird aus Liebe gemacht und manchmal lügt man aus Liebe, um den anderen vielleicht nicht zu verletzen, um ihnen die Wahrheit nicht zu sagen. Aber Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Dass alles in Liebe geschieht. Wir dürfen nicht heucheln. Das ist keine Liebe. Lass uns gegenseitig die Wahrheit sagen. Und nicht das immer so schön verpacken und irgendwie hintenrum, ja, ich musste ihm etwas Schönes sagen, damit er weiter fleißig bleibt. Korrigieren, hinweisen, aber in Liebe. Der Herr segne dich, der Herr gebe dir Mut, dass diese Formel für dich, die mathematische, göttliche Mathematik bei dir hängen bleibt, dass du anhand deiner Hand daran erinnerst, alles, was du tust, ohne Liebe, nutzlos ist. Amen. Ich würde gerne noch mit euch beten. Unser Herr Jesus, vor deinem Angesicht treten wir und danken dir, dass du so gütig zu uns bist. Du hast uns heute Morgen mitgenommen. Wir haben uns erinnert an dein Leiden und Sterben. Und du hast uns mitgenommen in dein Wort, was uns auffordert, unsere Gaben, unsere Fähigkeiten einzusetzen, doch mit der göttlichen Liebe. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast und dass wir fähig sind, andere zu lieben. Herr, und hilf uns in unserem Alltag, diese Liebe weiterzugeben, dass wir treu sind, dass wir ehrlich sind und dass wir uns einsetzen, Herr. Bitte bewahre du uns vor Erkenntnis, die uns aufbläht, die anderen herabsetzt. Herr, wir wollen, so wie wir sind, vor dir treten und dich bitten, dass du uns durchleuchtest mit deinem Licht. Schenk uns deinen Frieden, der höher ist, als unser Verstand es begreifen kann, Herr, dass wir üben, Liebe zu praktizieren, damit wir das in Ewigkeit fortsetzen können, Herr. Gepriesen seist du in Ewigkeit. Amen.